Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im schlimmsten Fall sitzt der 2025 da und hat gar keine anderen Optionen, weil alle anderen Plätze locked in sind. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist mal wieder an der Zeit für eine schöne Donnerstags-Episode. Kein Race-Weekend, einfach mal entspannt wieder über die Welt der Formel 1 reden. Bisschen News, bisschen Gerüchteküche. Perke, ich hab Bock auf die Episode. Wir haben eine gut gefüllte Liste. Ich würde mal sagen, wir starten rein, wasten keine Time. Das reimt sich mir hier auch schon wieder viel zu viel, to be honest. Aber let's get into the news.
Ja, direkt rein mit dem Klatsch und Tratsch. Und wir setzen direkt zum Anfang der Folge heute die deutsche Brille auf, würde ich sagen. Die deutsche Brille ist aufgezogen, denn es geht mal wieder um Nico Hülkenberg und sogar ums neue deutsche Team, um Audi. Denn jetzt ist, obwohl das ist gar nicht mal so neu, eigentlich hätten wir es letzte Woche besprochen, aber da war ja ein Herr von uns krank und deswegen haben wir keine Folge gemacht. Und zwar Audi. Audi soll wohl, oder es kam wohl in den Medien rüber, dass das Top-Target, Top-Priority für Audi ist Nico Hülkenberg. Wir sind ja immer davon ausgegangen, ja, Carlos Sainz zu Audi, das ist ein Lock, das passiert auf jeden Fall. Aber jetzt kam raus, dass angeblich der Top-Fahrer für Audi Nico Hülkenberg sein soll. Und ich fände es irgendwie geil. So Nico Hülkenberg als zurzeit bester deutscher Fahrer, den wir haben, beim deutschen Team dann, also bei einem der deutschen Teams, wir haben natürlich auch noch Mercedes, aber es wäre schon geil.
Ja, Perke, ich sag's mal so, ne, es ist jetzt nicht schwer, bester deutscher Fahrer in der Formel 1 zu sein, wenn man der einzige Fahrer in der Formel 1 ist, der deutsch ist.
Ja, aber das klingt dann so negativ wieder. So bester deutscher Fahrer hört sich richtig, richtig gut an, oder? Also das hört sich einfach geil an.
Ja, Logan Sargeant ist auch gesehen der Erste von unten. Also das hört sich auch wieder besser an als 20. Also,
auch der beste US-Amerikaner zurzeit in der Formel 1.
Ja, das noch dazu. Nee, es wäre cool, also mit der deutschen Brille natürlich mal auf, aber ich glaube, wir sind uns beide darin einig, dass Sainz definitiv die bessere Wahl für Audi wäre. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Und ich kann mir auch auf der anderen Seite irgendwie nicht vorstellen, dass man einen Hülkenberg über einen Carlos Sainz priorisieren würde. Und das wundert mich jetzt so ein bisschen an diesen News, an diesen Gerüchten, dass das der Fall sein soll, weil es würde für mich schlicht und einfach hinweg keinen Sinn ergeben.
Naja, das Einzige, was darin halt Sinn ergibt, ist, dass Hülkenberg deutsch ist. Und sonst gibt er dir halt, hast du schon recht, er gibt dir sonst gar nichts, was dir Carlos Sainz nicht gibt. Carlos Sainz gibt dir viel mehr. Er bringt dir Erfahrung in richtigen Top-Teams, er bringt dir Rennsieger-Erfahrung, er bringt dir Erfahrung, wie es ist mit Top-Teammates, er bringt dir Erfahrung, wie es ist, ein Team anzuführen. Na, schon, eigentlich doch, hat er ja bei McLaren gemacht. Beide einfach zu Audi, komm, beide. Die waren doch schon mal Teammates bei Renault.
Die waren bei Renault schon Teammates.
Warum nicht nochmal, komm, beide einfach zu Audi verschiffen und dann passt das. Dann hat Sainz immerhin seinen Sitz sicher, auch wenn wir nachher noch zu einem anderen möglichen Sitz von Carlos Sainz kommen. Aber einfach beide dahin. Dann haben die zwar ein sehr altes Team, das muss man schon sagen, dann müssen die sich fragen, ey, in 3 Jahren ist das dann überhaupt noch ein gutes Team? Wahrscheinlich eher nicht. Aber für den Anfang, Sainz Hülkenberg, komm, gib ihm.
Ja, I mean, man kann es ja probieren, aber ich glaube, Sainz hat sowieso aktuell die Qual der Wahl, weil der Mann ist einfach rein faktisch gesehen der am meistbegehrteste Free Agent auf dem Markt aktuell. Und daran wird sich auch nichts ändern. Es sei denn, auf einmal Ferrari zieht das Angebot von Lewis Hamilton zurück oder Max Verstappen sitzt auf einmal ohne Sitz da. Ich glaube, das ist vielleicht das einzige Szenario, in dem sich das ganze Ding ändern könnte, dass Sainz nicht der begehrteste Mann ist. Ich bin mal gespannt. Ein Name, über den wir definitiv auch noch reden müssen, falls er seinen Vertrag nicht verlängern wird, ist Fernando Alonso. Der Mann wäre natürlich auch sehr begehrt, weil er gerade eben bei Aston Martin sehr gut abliefert und abgeliefert hat, auch in der letzten Saison, gerade mit diesem Auto am Anfang. Ich glaube, wir haben ja auch schon oft genug darüber gesprochen. Alonso zu Mercedes, eine Sache. Alonso bei Aston Martin bleiben, eine Sache. Was ist mit Fernando Alonso zu Red Bull?
Ja, Red Bull soll scheinbar auch nicht abgeneigt sein. Also logischerweise, ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn ich einen Fernando Alonso holen könnte. Weil wir wissen ja, Perez ist ein Wackelkandidat für nächstes Jahr. Man hat jetzt zwar gesagt, ey, er kann sich eine Vertragsverlängerung immer noch erfahren, aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, ob Perez wirklich bleibt nächstes Jahr. Daniel Ricciardo haben wir am Montag über das angebliche Ultimatum geredet, was ihm gestellt wurde, was natürlich sehr dagegen spricht, dass man ihn hochziehen würde. Und Yuki Tsunoda zieht man halt eh nicht hoch. Also ist natürlich Fernando Alonso eine ganz klare Alternative. Und wenn man währenddessen noch einen der größten Konkurrenten, Mercedes, ärgern könnte und den sagen könnte, hey, ihr wollt den, dann schnappen wir uns den mal ganz schnell, wäre natürlich noch cooler für Red Bull. Ich glaube, für so ein Team wie Red Bull ist das auch noch ein Pluspunkt, so einen Konkurrenten einen auszuwischen. So für ja. So einen Charakter wie Christian Horner ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wo du aber jetzt gerade die Umfrage angesprochen hattest, die wir ja auch unter der letzten Episode noch mitgemacht hatten bezüglich Daniel Ricciardo und bei RB, wollte ich nochmal ganz schnell dazwischen gerätschen und die kurze Auswertung von der mit reinhauen, weil wir hatten ja gefragt schließlich, wann wird Daniel Ricciardo bei RB fliegen oder wird er überhaupt fliegen? Es gab 4 Antwortmöglichkeiten. Einmal fliegt innerhalb von ein paar Rennen, fliegt Mitte der Saison, fliegt Ende 2024 und er bleibt länger als 2024. Erstaunlicherweise sind sehr viele Leute der Meinung, dass er fliegen wird Ende der Saison. Also die Mehrheit mit 45% denkt, dass er Ende der Saison fliegt und dann tatsächlich 31% denken, er fliegt schon Mitte der Saison. Dann sind 16%, die denken, dass er länger als 24 bleibt und 6% denken, dass er tatsächlich jetzt schon innerhalb der nächsten paar Rennen fliegen wird. Aber es ist krass, also grundsätzlich scheint die ziemlich große Mehrheit davon auszugehen, dass wir Daniel Ricciardo so oder so Ende der Saison nicht mehr im RB sitzen werden sehen. Ja,
sitzen passt. Werden sehen. Er kommt halt drauf an, ob er weiter so performt, wie er es jetzt macht, oder ob er sich fängt. Wenn er sich fängt, dann fliegt er nicht. Wenn er sich nicht fängt, dann ist Red Bull natürlich immer trigger-happy, was sowas angeht, was wir da in den letzten Jahren schon alles gesehen haben. Ey, ich glaube, du kannst gar nicht mehr alle Fahrer aufzählen, die da irgendwann mal geflogen sind, einfach auch mid-season. Also Red Bull ist natürlich kein Umfeld, was dein Selbstvertrauen so auf einmal zurückholt, wenn es gerade nicht gut läuft. Ja. Also dann ist Red Bull auf jeden Fall das falsche Umfeld. Aber ich habe Hoffnung. Weil Daniel Ricciardo, ich sage das jetzt wahrscheinlich auch seit 4 Jahren oder so, aber Daniel Ricciardo kann ja sein Talent nicht einfach verloren haben. Das sage ich seit 4 Jahren immer wieder und immer wieder straft er mich Lügen.
Ich meine, er hatte ja auch gute Zeitpunkte. Er hatte ja auch gute Zeitpunkte, zum Beispiel dann jetzt damals in Monza, wo er dann letztendlich auch gewonnen hat. Das Rennen, klar war da sicherlich auch viel Glück dabei, dass sich Hamilton und Verstappen rausgecrashed haben und dass Norris dann am Ende nicht angreifen durfte. Aber der Mann hat ja Talent, man sieht es ja immer wieder in solchen Momenten, dass es eben klappt. Aber es ist für mich so ein bisschen wie der, es klingt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber der auch Zerfall von Vettel oder einem Raikön oder so, wenn du halt einfach merkst, man kommt ans Ende der Karriere, so Fernando Alonso ist irgendwie so die Ausnahme von dem Ganzen, also der Mann wird ja immer besser, je älter er wird gefühlt. Aber zum Beispiel auch bei einem Vettel fand ich, du hast am Ende gesehen, irgendwo ist einiges an Pace auch einfach auf der Strecke liegen geblieben. Klar, gab es auch mal diese Momente wie dann Ungarn, wo er dann auf einmal wieder richtig gezaubert hat. Aber overall hat es dann halt irgendwo auch ein bisschen gefehlt im Vergleich zu den jüngeren Fahrern, welche dann halt mehr Potenzial mitgebracht haben.
Ja, vielleicht müssen wir wirklich akzeptieren, dass die Zeit von Daniel Ricciardo einfach vorbei ist und dass es vielleicht sogar ein Fehler war, ihn überhaupt rauszuholen aus seinem vorzeitigen Ruhestand, nenne ich es mal, als Reservefahrer bei Red Bull. Vielleicht war das schon ein Fehler. Vielleicht ist er einfach finished. Vielleicht ist er washed. Vielleicht kann er nicht mehr fahren. Vielleicht kann er kein Auto mehr fahren. Vielleicht müssen wir das wirklich akzeptieren. Es würde mir schwerfallen, zu sagen, Daniel Ricciardo ist kein guter Fahrer mehr. Ich werde wahrscheinlich bis ans Ende seiner Karriere sagen, der kann immer noch. Und nächstes Rennen wird er auf jeden Fall. Und nächstes Rennen enttäuscht er mich dann wieder. Das werde ich wahrscheinlich bis ans Ende seiner Karriere sagen. Aber vielleicht müssen wir wirklich akzeptieren, wie du es gesagt hast, dass es zu Ende geht.
Das Ding ist halt auch, du musst ja bedenken, Tsunoda ist jetzt auch kein Rookie mehr. Klar, er ist bei weitem jetzt nicht so erfahren wie in Daniel Ricciardo, aber Tsunoda ist jetzt auch schon ein bisschen in der Formel 1 drin im Geschäft, hat Erfahrung gesammelt mit dem Auto. Man muss es ja auch mal von der anderen Seite sehen, wäre es vielleicht auch nicht schlauer, den Tsunoda einfach als ersten Fahrer zu machen, wo du sagst, ey, okay, der wird zwar nie für Red Bull Racing fahren, aber wir lassen ihn bei RB, er hat Erfahrung, er kennt sich mit dem Auto aus und wir packen halt einen Liam Lawson rein, dass der halt dann einfach die Zeit effektiv nutzen kann. Man hat gesehen, im letzten Jahr, es hat funktioniert, die paar Rennen, die er gefahren ist, sogar sehr gut und dass man ihm mehr Zeit gibt, sich ins Auto zu gewöhnen und ihn dann als zweiten Fahrer für die Zukunft bei Red Bull Racing aufbaut.
Vielleicht wär's das Klügste, aber du wirst nie aus meinem Mund hören, dass Daniel Ricciardo nicht in der Formel 1 sein wird.
Ja, natürlich nicht. Aber es wäre halt wahrscheinlich strategisch ganz schlau, weil auch Daniel Ricciardo, wenn er jetzt performt, ist ja keine Langzeitlösung für Red Bull Racing als zweiten Fahrer zu haben. Es ist ja irgendwo, sag ich mal, zeitlich begrenzt auf wahrscheinlich 1-2 Jahre, die er dann maximal da fahren würde. Und klar kannst du in der Zeit auch eine Liam Lawson dann aufbauen. Aber ich sag's mal so, dieses eine Jahr, was du ihm bieten könntest, extra, schadet ja nicht und wird ihn wahrscheinlich nur noch stärken.
Ja, absolut richtig. Ach Mann, was machen wir mit Ricciardo? Es tut mir so
leid. In den Ruhestand schicken.
Das Beste wär's, aber wenn ich an seine besten Zeiten mich zurückerinnere, er war wahrscheinlich nie der Fahrer, wo man gesagt hat, der wird Weltmeister. So, das hat man nie erwartet. Aber dass er jemand ist, der um den WM-Titel kämpfen kann, der einige Rennsiege innerhalb von einer Saison holen kann, das hat er ja schon gemacht. Er hat ja schon einige Rennsiege schon geholt. Er war ja ein richtig, richtig geiler Fahrer. Dann ist er von Red Bull weggegangen und irgendwie ist dann alles in die Brüche gegangen. So, im Nachhinein wird er sich wahrscheinlich auch so hassen für diese Entscheidung vor Max
Verstappen, sag ich mal,
zu. Naja, weil er vor Max Verstappen geflüchtet ist, hat er irgendwie seine Karriere in Sand gesetzt. Also, was heißt in Sand gesetzt? Der fährt bis heute immer noch Formel 1. So, dementsprechend, dem geht's gut. Der hat ausgesorgt für sein Leben, dem geht's super, dem geht's 1A. Aber was die Competitiveness angeht und dieses, was wäre, wenn, das, also Daniel Ricciardo ist so ein großes Was wäre, wenn. Was wäre, wenn er einfach bei Red Bull geblieben wäre? Was wäre, wenn er nie Verstappen ausgewichen wäre, vor ihm geflohen wäre? Was wäre, wenn er da geblieben wäre? Der könnte so viele Rennsiege mittlerweile haben und einer der größten Nicht-Weltmeister aller Zeiten sein, sage ich jetzt einfach mal so. Einer der größten, die nie Weltmeister wurden. So, das könnte Daniel Ricciardo sein. Und das hat er sich selbst verbaut mit dem Wechsel zu Renault. So sage ich jetzt
einfach. Das Ding ist halt aber auch, du musst bedenken, er ist ja nicht nur wegen Max Verstappen davon gewechselt. Ihm ging es ja um das ganze System, das Konstrukt dahinter, was auch dabei war. Weil du musst ja auch bedenken, die Orientierung von Red Bull war von Anfang an klar. Ey, Max Verstappen, das ist ein Jahrhunderttalent, so nach dem Motto. Wir nehmen ihn, packen ihn ins Team und der Mann wird unser erster Fahrer. Da geht kein Weg dran vorbei. Und das wollte natürlich Ricciardo sicherlich auch irgendwo nicht mitmachen. Und dann ist natürlich die Frage, willst du jetzt die nächsten 5 Jahre an der Seite von jemandem verbringen, wo du weißt, du ziehst eh immer den kürzeren Team intern, weil du einfach ganz klar die Nummer 2 bist, auf Dauer gesehen, unabhängig von Performance. Und ich glaube, da hat sich Ricciardo einfach schon gedacht, ey, diesen Mist brauche ich mir eigentlich gar nicht geben, weil das wird so ein Drama irgendwann, wenn es dann auch mal irgendwie zu Kontakt oder irgendwas kommt. Wenn du es dann anstellst, da ein toxisches Environment aus Versehen aufzubauen, durch irgendwelche ungewollten Kollisionen oder sonst was, dann endet das richtig krass, wie bei zum Beispiel Hamilton und Rosberg, wo das einfach wirklich toxisch ohne Ende war.
Naja, das hat ja schon angefangen, toxisch zu werden. So. Man hat ja gemerkt, als Verstappen und Ricciardo keine Teamkollegen mehr waren, die haben sich wieder viel besser verstanden.
Baku 2018 als Beispiel.
Ja, ich erinnere mich so an Baku zurück. Und da war die Stimmung wahrscheinlich auf so einem All-Time-Low bei Red Bull mit den beiden Fahrern. Und dem konnte man natürlich so auch locker aus dem Weg gehen. Bei Red Bull wollte sicherlich niemand Daniel Ricciardo verlieren. So, aber am Ende war es vielleicht auch zwischenmenschlich die richtige Entscheidung. Aber wenn man nur auf die Stats guckt, einfach die falsche. Weil Ricciardo hätte ein richtig großer werden können. Kein Weltmeister, aber trotzdem richtig großer.
Ja, aber bedauerlicherweise sind Stats nun mal nicht alles in der Formel 1. Das sehen wir immer wieder.
Das sehen wir bei James Vowles und Williams.
Oh Mann. Lass nicht das Thema wieder ausgraben. Perke, wir werden ja jetzt nächstes Wochenende einen weiteren Grand Prix haben, nämlich Japan. Die ein Video dazu gestern schon gesehen haben, wissen es. Ich habe endlich mal wieder nach 2,5 Wochen oder so wieder was hochgeladen, nachdem jetzt die Krankheit zum Glück vorbei ist. Und zwar gibt es wohl 2 große Teams, beziehungsweise eigentlich aktuell wahrscheinlich die 2 größten Teams, die nach Japan Upgrades bringen. Und bei Red Bull sollen es wohl relativ starke sein.
Genau, Ferrari und Red Bull. Ach, jetzt Ferrari habe ich jetzt einfach gespoilert, habe ich jetzt vorweggenommen. Aber ja, Red Bull, relativ starke Upgrades, die soll man wohl auch ordentlich sehen können, wenn man das Auto anguckt, weil Red Bull einfach gar nicht zufrieden ist mit den Performances aus den ersten drei Rennen.
Die wollen sich stark verbessern. Kann ich ganz kurz zwischengrätschen?
Natürlich, natürlich.
Ich grätsch ganz kurz dazwischen. Wer sich noch vielleicht an den Start der Saison erinnert, auch ans Preseason-Testing, da ging das Gerücht umher, dass Red Bull ab Japan ein Zero-Sidepod-Konzept introducen wird. Ob das jetzt der Fall ist, können wir nicht sagen. Aber wenn es heißt, relativ starke und visuell signifikante Upgrades, könnte man jetzt natürlich wieder zurückdenken, ey, es gab doch am Anfang der Saison das Gerücht, dass Red Bull wirklich ab Japan bis Ende der Saison diesen Zero-Sidepod rocken will. Schauen wir mal, was dann tatsächlich jetzt in Japan dran sein wird oder was auch nicht dran sein wird. Aber ich bin sehr gespannt, das wollte ich jetzt nur ganz kurz dazwischen grätschen, diese Erinnerung an Preseason-Testing.
Das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf. Das ist jetzt natürlich eine sehr gute Annotation, die du hier reingeknallt hast. Ja, bei Red Bull ist man einfach nicht so zufrieden mit den ersten drei Rennen. Da ist Ferrari zu nah dran, wie es Red Bull findet. Und deswegen will man da weiter weg. Aber Ferrari schläft natürlich nicht, bringt auch Upgrades nach Japan. Weil die wittern jetzt die Chance, ey, wir sind gar nicht so weit weg von Red Bull, vielleicht können wir da angreifen. Deswegen buttern die auch schon relativ früh da viel rein. Deswegen, die zwei stärksten Teams werden stärker, werden dem Feld weiter wegziehen vielleicht, ich hoffe es nicht. Aber das wird spannend zu sehen sein. Wenn beide Upgrades bringen, welche wirken besser, welche sind wirklich stärker. Und also ich glaube trotzdem, Verstappen, egal was passiert, Verstappen gewinnt Japan. Habe ich ja schon letztes Mal.
Das denke ich auch. Das denke ich auch.
Aber es trotzdem, es wird interessant zu sehen sein, wie die Upgrades bei beiden Teams wirken. Ob vielleicht, kann auch Red Bull komplett daneben packt und dann Ferrari wirklich da Doppelsieg holt wieder in Japan. Weil wusstest du übrigens, dass es immer ein sehr gutes Zeichen ist, wenn man einen Doppelsieg in Australien holt. Wenn man Doppelsieg in Australien holt, ist man statistisch gesehen immer sehr, sehr weit vorne bei der WM.
Okay, naja,
mal gucken. Also mit sehr, sehr weit vorne meine ich ganz vorne. Also
ich kann mich noch nicht so wirklich mit dem Gedanken abfinden, dass es wirklich ein Red Bull-Ferrari-Titelkampf wird dieses Jahr.
Nein, ich mich auch nicht.
Das wird weil dafür war es jetzt, also für mich wirkt das jetzt so ein bisschen Australien, es ist sehr früh in der Saison, vielleicht ist es auch zu früh, um das jetzt so zu beurteilen, wie ich es jetzt tue, aber für mich hat es so ein bisschen gewirkt wie eine abgeschwächte Form von Singapur 23. Dass Red Bull sich einfach vergriffen hat mit dem Setup und dass bei Verstappen dann halt noch ein technischer Defekt einfach dazu kam. Perez war jetzt auch nicht der schnellste, aber aus den letzten Jahren her wissen wir, dass Japan eine gute Strecke für Red Bull ist und das eigentlich passen müsste. Also schauen wir mal, wie es wird. Ich denke, Max Verstappen wird Japan ziemlich klar gewinnen. Was mit Perez ist, keine Ahnung, müssen wir gucken. Auch wie Sainz dann letztendlich performt. Aber ich denke, für mich wirkt es aktuell mehr wie ein Ausrutscher.
Übrigens, wo du gerade den technischen Defekt von Verstappen in Australien nochmal ansprichst, hast du gehört, was Guido van der Garde dazu gegeben hat?
Ich weiß oder nicht mal, wer das ist.
Guido van der Garde, ehemaliger Caterham-Pilot in der Formel 1 gewesen. Also ehemaliger Formel-1-Fahrer, der war einfach nicht gut, ist geflogen, passt. Wie alt ist jetzt?
Okay,
35, ja. Den Dreh würde ich den jetzt schätzen.
Okay.
Und der ist auch relativ gut mit Max Verstappen. Ich meine, er ist Belgier, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und der hat gesagt, so mäßig, ich will jetzt nicht sagen, dass es Sabotage war bei Verstappens Auto, aber die ganze Unruhe um Christian Horner, da machen Leute natürlich immer leichter Fehler, wenn so viel Unruhe von außen reintritt. Also der hat da schon scharf in Richtung Red Bull geschossen, dass vielleicht nicht alles Zufall war, dass Max Verstappen da ausgeschieden ist. Und das fand ich einfach nur witzig zu lesen.
Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich dann wahrscheinlich faktisch alles witzig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer bei Red Bull tatsächlich das sabotieren würde, weil
Nein, ich weiß es nicht,
aber meine Vermutung ist, dass tatsächlich bei manchen Employees sicherlich auch so ein kleiner Boni noch mit dabei sein wird, wenn man Weltmeister wird, dass man nochmal eine kleine Ausschüttung bekommt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, es ist auch Ehrgeiz. Du bist in dem besten Formel-1-Team aktuell, was es gibt. Da ist deine mentale Einstellung auch nicht nach sowas. Wir sabotieren jetzt mal das Team, weil es uns nicht gefällt. Da ist deine Mentalität, ich will gewinnen und nochmal gewinnen. Also, ja.
Ja, natürlich, ich wollte es auch nicht erwähnen, weil ich jetzt daran glaube, ich wollte es nur erwähnen, weil ich es lustig fand, als ich es gelesen habe. Ich musste schmunzeln, deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn wir bei dem Thema irgendwie sind, dann werfe ich das einfach mal rein. So. Aber wir sind ja jetzt schon bei Max Verstappen. Bleiben wir bei Max Verstappen und gehen wir mit Max Verstappen zu Mercedes. Und zwar
schon wieder.
Wir reden viel zu häufig über dieses Thema. Aber Toto Wolff hat jetzt interessante Sachen gesagt in einem Interview. Er wurde darauf angesprochen, ey, Verstappen zu Mercedes, was ist da dran, wird das jemals passieren? Und Toto Wolff hat gesagt, es ist eine Art von Beziehung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren muss. Aber wir wissen nicht, wann. Also er sagt quasi, Max Verstappen, früher oder später wird er auf jeden Fall für Mercedes fahren. Ob es jetzt schon der Zeitpunkt sein, ob jetzt schon der Zeitpunkt sein wird, wissen wir nicht, aber früher oder später wird es der Fall sein.
Finde ich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich, also es war für mich nie so eine Sache, Verstappen und Mercedes muss. Es war immer so eine Sache bei mir im Kopf, Verstappen und Mercedes, das hätte was und das könnte in einem ganz krassen Szenario vielleicht auch was werden, aber es ist kein Muss. Und das überrascht mich jetzt ein bisschen von Toto, weil das ist ja so ein klares Indiz dafür eigentlich, dass Toto sagt, ey, wie wenn ich die Chance dafür bekomme, Max Verstappen zu bekommen, dann heißt es entweder Goodbye George oder Goodbye Kimi. Und eins davon wird dann eintreffen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Antonelli dann rauswirft, wenn man gerade die halbe Welt auf den Kopf dreht, um den zu bekommen. Sondern dann tut es mir wahrscheinlich eher leid für den overratedsten Fahrer im Grid.
um hier was noch hat Michael Gasly jetzt mit der Sache zu tun?
Oh! gut gekontert. Nee, dann würde ich wahrscheinlich denken, dass Russell rausfliegt. Aber ey, wir haben auch über dieses Thema so oft geredet. Ich kann's genauso nicht mehr hören, wie Michael Masi hat Abu Dhabi 21 sabotiert und Hamilton ist achtfacher Weltmeister.
Acht, nicht sieben. Acht sind es. Hast du recht. Wir haben sehr oft über das Thema geredet, weil dieses Thema einfach sehr heiß ist. Und im Zuge des Interviews oder des Artikels vom Interview wurde auch noch eine angebliche Mercedes-Shortlist für den Ersatz von Lewis Hamilton geleakt. Und unser Top-Kandidat oder einer unserer Top-Kandidaten, Esteban Ocon, ist gar nicht drauf. Die Shortlist, wie sie in diesem Artikel stand, war nämlich Verstappen als Top-Prio übrigens, dann Antonelli, dann Alonso, dann Sainz. Das sind die vier Namen, die angeblich auf der Mercedes-Shortlist stehen wollen, sollen, wie gesagt, mit Max Verstappen als Top-Priorität.
Ich finde es interessant, dass ein Alonso über einem Sainz steht in dieser Liste.
Ich glaube, die anderen drei sind nicht geordnet. In dem Artikel stand nur, Verstappen ist Top-Priorität. Okay. Und die anderen drei Namen, die dabei sind, sind einfach Antonelli, Alonso und Sainz.
Okay, gut, dann my bad. Ja gut, dass Verstappen Top-Prio ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube, das war klar. Gerade auch durch die aktuelle Performance-Leistung von Verstappen auf dem Level, wo er gerade fährt. Das Ding ist halt, ich sehe aktuell keinen Weg, wie Verstappen zu Mercedes wechselt, weil Mercedes einfach ein Auto hat, was einem Verstappen aktuell nicht würdig ist. Das ist halt das Problem. Mercedes hat um es auf gut Deutsch zu sagen, eine richtige Scheißkarre designt, mal wieder. Und mit dem Auto kannst du aktuell im Vergleich zu Ferrari und Red Bull jetzt natürlich, also wenn du das Ding jetzt mit einem, keine Ahnung, mit einem Alfa Romeo oder Steak ist es ja inzwischen vergleichst, dann obviously ist es ein gutes Auto, aber halt nicht gegen Red Bull und Ferrari. Ich sehe keinen Weg, wieso Verstappen diesen Trade-Down machen sollte.
Und ich will auch gar nicht wissen, wie teuer das wäre, ein Max Verstappen 3 Jahre vor seinem Vertragsende aus dem Vertrag rauszuholen. Ich will
Es
sei denn, Klausel, Marco geht, klar, dann kann Verstappen angeblich ablösefrei gehen. Aber angenommen, Helmut Marco geht nicht und die wollen Max Verstappen wirklich 3 Jahre vor Vertragsende rauskaufen. Ich will nicht wissen, was Red Bull dann verlangt.
Also nur mal so nebenbei, Ricardo hat vor ein Jahr, Ricardo bei McLaren rauszukaufen early, hat, wenn ich mich nicht irre, waren es, glaube ich, um die 21 Millionen hat es gekostet, Ricardo quasi aus diesem Sitz rauszuhauen für Piastri. Es war die richtige Entscheidung von McLaren, keine Frage. Und ich glaube auch, dass sich dieses Investment jetzt inzwischen rentiert hat. Aber wir reden hier von einem Daniel Ricciardo zum einen und wir reden hier von einem Jahr. Jetzt machen wir mal ein Jahr Max Verstappen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir mindestens vom doppelten Preis reden. Also sagen wir mal so um die 50 Millionen, wenn wir noch ein bisschen was draufgeben. Und das jetzt aber über 3 Jahre. Ich sehe nicht, wie Mercedes das in irgendeiner Welt tatsächlich realistisch auskaufen sollte. Zumal du deinem mitgrößten Konkurrenten damit so eine kranke Summe an Geld überweist und die eigentlich finanziell komplett unterstützt. Das passiert nicht.
Ja, Max Verstappen wird sowas von neunstellig, das auf jeden Fall. Deswegen muss man wirklich gucken, George Russell, du hast noch so und so viele Jahre Vertrag. wenn Russell ausläuft, dann einfach alles geben für Verstappen, weil klar, pro jedes Jahr, dass man länger wartet, wird Max Verstappen billiger, weil halt weniger Jahre auf seinem Vertrag drauf sind. Und die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass Helmut Marko irgendwann sagt, ey, reicht mir. Und dann kannst du ihn halt vielleicht ablösefrei holen. Deswegen einfach warten, bis man Russell rauswirft oder bis Russells Vertrag ausläuft und dann Verstappen holen.
Das Ding ist halt, wenn du einen Max Verstappen davon überzeugt bekommst, zu Mercedes zu wechseln, dann ist auch Dr. Helmut Marko kein Problem, weil Marko hat ja selber gesagt, er wird Verstappen nicht im Weg stehen, egal was passiert. Ja. Das heißt, wenn Toto Max dazu überredet bekommt, zu Mercedes zu gehen, dann muss er Max wahrscheinlich nicht mal rauskaufen, weil eben Dr. Helmut Marko gesagt hat, ey, ich stehe ihm nicht im Weg, dann löst er seinen Vertrag bei Red Bull auf und dann kann Max gehen.
Ja, boah, das ist tricky. Vor allem, weil Russell halt auch nur noch bis Ende 25 Vertrag hat. So, wenn du jetzt einfach durch dieses Jahr noch mit Russell durchgehst und durch nächstes Jahr, dann könntest du rein theoretisch, ohne Russell irgendwie einen Arschtritt geben zu müssen und sagen müssen, fahr für Williams, sondern dem einfach sagen, ja, mach, was du willst jetzt. Wir versetzen dich nirgendwo hin, mach, was du willst. Du bist Free Agent, teste den Markt, dass man einfach Ende 25 alles bei Verstappen probiert.
So, das kann auch eine Möglichkeit, auch ja. Kann auch gut sein. Ich denke, Verstappen wird auf jeden Fall Ende diesen Jahres definitiv bei Red Bull bleiben. Ich glaube, darüber braucht man nicht reden. Viel interessanter wird es dann zu sehen, wer wird den Sitz erstmal füllen bei Mercedes. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass du einen Antonelli jetzt direkt hochholst. Ja, das Wochenende in Australien war definitiv ein großes Plus für Antonelli in der Formel 2. Aber für mich ist das zu schnell. Also Toto hat zwar gesagt, er hat auch kein Problem damit, riskante Moves zu machen. Aber es wäre so viel schlauer, wenn du einen Logan Sargent bei Williams eh rausschmeißt am Ende der Saison und nicht verlängerst, ihn wenigstens für ein Jahr bei Williams fahren zu lassen und dann zu Mercedes hochzuholen. Aber wiederum, klar, du kannst auch argumentieren, ey, holen wir ihn gleich zu Mercedes hoch, dann fährt er noch ein Jahr mit den alten Regulations und im nächsten Jahr kann er dann gleich mit dem neuen Auto durchstarten.
Ja, für das Ding, dass man vielleicht nicht Antonelli direkt reinholt, spricht auch, dass andere Quellen bei der Shortlist nur von zwei Namen sprechen, und zwar das sind nur Verstappen und Alonso. Also ich glaube, die Zeit, was zum Beispiel die gesagt hat, bei Mercedes geht man eigentlich nur auf Verstappen oder Alonso, nicht auf mehr, nicht auf andere. So, und das würde natürlich dafür sprechen, dass man Antonelli nicht direkt zu Mercedes hochholen will, sondern zum Beispiel bei Williams zwischenparkt oder so, keine Ahnung, noch ein Jahr Formel 2, wer weiß, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Antonelli einfach noch nie an der Formel 2 bleibt. Wir gehen alle immer so davon aus, der kommt auf jeden Fall hoch. Was, wenn nicht? So, also ich denke, wenn man Verstappen nicht bekommen kann, dann versucht man es bei Alonso. Und wenn man den nicht bekommt, also den würde man bekommen, wenn man wollen würde, aber in diesem Szenario, man bekommt Alonso nicht, dann macht man sich schon doppelt und dreifach Gedanken. Wen holen wir uns denn jetzt? Verdammt.
Das Ding ist halt, wenn du, da bin ich immer noch voll überzeugt, wenn du einen Carlos Sainz holen willst bei Mercedes, den musst du long-term binden. Der nimmt nichts anderes außer einen Multi-Year-Deal. Wenn der einen One-Year-Contract oder einen Two-Year-Contract bei Mercedes kriegt, Two-Year vielleicht noch, aber einen One-Year-Contract nimmt Carlos Sainz nicht an.
Weil er ganz genau weiß, ey, wenn die mir nur einen Vertrag, ein Jahr geben, dann wollen die mich eh nach dem Jahr wieder ersetzen und dann stehe ich wieder
drin. Genau das ist es, genau das ist es. Und das Ding ist, sind wir mal ehrlich, Carlos Sainz kann auch einfach bei Aston Martin oder bei Kick anfragen, ob die noch einen Platz frei haben, also Stake. Und der würde wahrscheinlich eher einen Sitz kriegen, als dass er diesen Einjahresvertrag bei Mercedes annehmen würde.
Da sind wir nämlich wieder. Wenn Verstappen zu Mercedes nichts wird und sie dann voll auf Alonso gehen, dann ist dieser Sitz bei Aston Martin frei. Und dann freie Bahn für Carlos Sainz.
Und da kriegt er halt auch Multi-Deal. Der halt eben, keine Ahnung, 4-5 Jahre dann wahrscheinlich laufen würde. Also ich bin überzeugt davon, dass wir Carlos Sainz mindestens noch 5 Jahre in der Formel 1 sehen werden. Und meine größte Vermutung aktuell, wenn Alonso nicht verlängert, ist, dass Carlos Sainz zu Aston Martin geht und da ein Multi-Year-Contract unterschreibt. Weil das Ding ist, Aston Martin ist halt Stand jetzt einfach besser als,
sauber.
Sauber, ja, du sagst
es. Ich war ja eh schon immer auf dem Trip Sainz zu Aston Martin, ist für mich ein Muss, ich möchte das sehen. Und das würde halt natürlich auch damit zusammenpassen, dass, was wir als erstes in der Episode besprochen haben, Hülkenberg hat Top Priority für Audi. Das würde natürlich alles zusammenpassen, wenn man da nicht all in bei Sainz gehen möchte oder weil man halt einen anderen Fahrer hat. Dann Sainz zu Aston Martin, weil Alonso zu Mercedes geht. Das würde so, das macht, das ergibt alles Sinn, so wie wir es jetzt gerade skizzieren oder wie wir einfach die Puzzleteile aus den Medien zusammensetzen für uns. Das ergibt für mich alles Sinn, wie wir es hier besprechen.
Ja, das Ding ist halt, man könnte jetzt noch weiter gedacht, man könnte jetzt natürlich auch sagen, Carlos Sainz macht einen One-Year-Deal bei Mercedes, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, bis halt Ende 2025, um dann 26 halt zu Aston Martin oder Sauber mit den neuen Racks zu gehen oder Audi ja dann ab 2026. Aber ich sehe diesen One-Year-Deal irgendwie nicht bei Sainz, weil das Ding ist, du wechselst ja nicht jedes Jahr das Team, das ist ja voll umständlich und du kommst ja gar nicht in einen Rhythmus mit diesem Team rein. Du gewöhnst dich ja gar nicht ans Umfeld, an die Leute. Du kommst da nicht rein in diesen alltäglichen Rhythmus, sage ich mal. Und wenn du jedes Mal wieder wechselst, du kannst dich halt nicht einleben. Und gerade sowas, so eine, weißt du, auch Verstappen und Red Bull, sowas Langjähriges, baut ja gerade erst so diese Verbindungen auf, diese Art zu arbeiten und sowas. Und das kriegst du ja nicht hin ansonsten.
Absolut richtig, da bin ich voll bei dir. Wo man auch noch sagen muss, wenn er jetzt wirklich diesen Einjahresvertrag bei Mercedes nehmen sollte, wer gibt ihm die Gewissheit, dass dann wirklich auch wieder bei Aston Martin Sitz frei wird? Wer sagt ihm, ey, der wird auf jeden Fall auch danach das Jahr wieder für dich frei sein? Die Gewissheit hat er ja auch nicht. Deswegen, er wird zu Aston Martin oder Kick gehen. Ich tendiere zurzeit sogar mehr zu Aston Martin. Und damit wäre ich auch mehr zufrieden, weil ich Sainz, ich habe es letzte Episode schon gesagt, ich möchte ihn bei einem guten Team sehen.
Das Ding ist halt auch, du musst ja bedenken, das ist das nächste, dieses Jahr laufen, was waren es, 14 Verträge irgendwie aus, inzwischen glaube ich nicht mehr, weil ja ein paar unterschrieben wurden oder so, aber viele Verträge laufen aus, das heißt, wenn du jetzt einen Einjahresvertrag unterschreibst, wie hoch ist die Chance, dass noch jemand im gesamten Grid nur einen Einjahresvertrag unterschreibt und nicht ein Two- oder Multi-Year-Contract? Und das ist halt so die Sache, wenn Sainz diesen einen Jahresvertrag unterschreibt, dann guckt der im schlimmsten Fall 2025 richtig blöd aus der Tasche, weil eben alle anderen im Grid ein Multi-Year- oder Two-Year-Contract abgeschlossen haben und es gar keinen Sitz gibt. Im schlimmsten Fall sitzt der 2025 da und hat gar keine anderen Optionen, weil alle anderen Plätze locked in sind.
Absolut richtig, das wird er nicht machen. Ganz einfach. Ich glaube, damit können wir das Thema auch so langsam abhaken. Sainz wird keinen Einjahresvertrag bei Mercedes unterschreiben. Vor allem, wenn man hört, dass er da auch gar nicht Top-Prio besitzt bei Mercedes. So, wird nicht passieren. Haben wir das Thema abgehakt, gehen wir zum nächsten Thema, was ich jetzt häufiger wieder in der letzten Zeit in den Medien gesehen habe oder einige Artikel zugelesen habe, einige Twitter-Kommentare auch zugelesen habe, nämlich das Thema, sollte es mehr Punkte für mehr Plätze in der Formel 1 geben? Das fand ich schon länger eine interessante Debatte, weil Stand jetzt, was bringt es dir, um P12, P13 zu kämpfen? Das bringt dir ein gutes Gefühl und sonst gar nichts. So mehr bringt das zurzeit nichts. Was wäre, wenn man den Teams mehr Ansporn gibt, auch für diese Positionen mehr zu kämpfen und man einfach, keine Ahnung, bis Platz 15 Punkte, bis Platz 13 oder 15 Punkte macht, würde das die Racing-Action noch spannender machen? Das ist die Frage, die sich aktuell einige stellen.
Ich finde diese Debatte sehr interessant und ich würde sogar noch eins weitergehen und ich würde sogar sagen, ich hätte auch kein Problem damit, wenn man das Punktesystem komplett über den Haufen wirft und so macht. P1, 20 Punkte, P20, 1 Punkt. Oder 0 Punkte von mir aus, je nachdem, wie man es machen möchte. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn jeder Platz 1 Punkt wäre. Weil das Ding ist, dann lohnt sich halt auch eben diese Battle für P19 und 20 nochmal. Dann geben die alles, weil dieser eine Punkt halt auch entscheidend sein kann. Klar sind so jetzt mit der aktuellen Punkteverteilung die Punkte signifikanter, weil die hinteren Teams eben seltener an die Punkte kommen und diese Punkte eben umso wichtiger sind. Aber es wäre halt so viel besser fürs Racing, weil der Ansporn viel größer wäre, extra Punkte zu holen, wenn eben auch die Plätze 10 bis 20 was bringen würden. Oder halt 10 bis 15 von mir aus, mag ja auch sein. Ich fände dieses Konzept nicht schlimm. Ich fände das ehrlicherweise richtig gut und denke, es würde auch das Racing fördern.
Es ist verrückt, dass wir mal bei so einem Gedankenspiel oder bei so einem Regelspielchen oder so einer Meinung sind. Das finde ich,
freut mich.
Wir waren noch nie bei sowas einer Meinung, aber ich bin da voll bei deiner Meinung, weil es würde einfach, wie du schon gesagt hast, die Action verbessern, weil die irrelevanten Positionen auf einmal relevant werden. Ich würde in deinem Szenario jetzt P1 bekommt 20 Punkte, P20 ein Punkt. Natürlich hast du das jetzt einfach so aus dem Kopf direkt rausgeschossen und nicht mehr drüber nachgedacht, gehe ich von aus einfach mal.
Nee, aber ich auch nicht.
Ich würde da zum Beispiel, keine Ahnung, die Top 3, die Top 5 noch ein bisschen weiter abheben, von dem Rest des Feldes, aber
Dass es nochmal
generell,
signifikanter ist, der Unterschied.
genau, ja, dass nicht nur ein Punkt zwischen P1 und P2 ist. Aber ich bin da voll deiner Meinung. Ganz einfach. Mehr
Das hört man
Punkte, mehr
selten, aber
Plätze,
schön.
fertig.
Du kannst
Spannendere
ja.
Rennen, weil es hinten auch spannender wird.
Du kannst ja theoretisch auch machen, dass P10 bis 20 immer so 1 bis 10 Punkte sind und dann halt von da auf, sage ich mal, stufenweise aufbauen, so wie es dann jetzt auch aktuell läuft von P1 bis P10, sage ich mal. Dass man
Ja.
halt dann da aufbaut. Aber wie gesagt, ich fände es nicht schlecht. Also es ist halt, es wäre mal irgendwie ein bisschen mehr Ansporn für die Fahrer auch was zu machen. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Dann
Dann darf
eine
Logan
Sache.
Sergeant auch mal für irgendwas fahren.
Ja,
Außer
dann
für
darf
seinen
Logan
eigenen
Sargent auch mal
Spaß.
für was fahren. Aber dann feiern wir es gar nicht so dolle, wenn er dann mal in die Punkte kommt.
Na gut, dann dürfen. Wann feiern wir es mal? Wann feiern wir es mal? Also wir haben es einmal bis jetzt gefeiert. Jemals. Einmal haben wir es
Naja,
bis jetzt gefeiert.
einmal ist besser als kein Mal, ne?
Ja, aber wenn wir jedes Wochenende einen Grund zu, also eine Ausrede zum Feiern hätten, wäre noch besser.
Ach so, du meinst
So,
jetzt feiern im
dann.
Sinne von jedes Mal, wenn Logan Sargent Punkte holt, trinken wir einen.
Gern, gern, gern. Dann können wir jedes
Du
Rennwochenende können wir
Perke,
uns
warum
dann
machen wir es nicht einfach
reinstellen.
so? Für jeden Punkt, den Max Verstappen in dieser Saison holt, trinken wir einen Shot.
Oh, mach das doch mal als Trinkspiel auf TikTok, also ein Video.
Oh,
Das ist auf,
da
das machen
kommt mir so
bestimmt
vor, als hätte ich da
welche.
schon mal was zu Katar gemacht, was ganz gut
Na,
funktioniert
ich
hätte
glaube
als
schon, ich
Video.
glaube schon. Na, für jede Kurve,
Oh
die Max
Mann.
Verstappen heute nimmt, ein Shot. Komm.
Oh Mann, 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 Mann. So, kommen wir doch zu einer News, die jetzt schon ein bisschen länger tatsächlich ist, aber dadurch, dass die letzten Donnerstag ja ausgefallen ist, die Folge, ist das natürlich jetzt nicht mit reingeraten. Und zwar, der FIA-Präsident Ben Sulayem wurde freigesprochen von den Anschuldigungen, dass er mit dem Rennergebnis in Saudi-Arabien 23 war es, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
23,
Ja, oder 22, ich glaube aber 23,
War
ja.
23, weil es war ja
Ja,
mit
ja, ja.
Alonso auf dem Podium,
Hast du recht, ja.
interferiert haben soll und dass er auch gegen das Event in Vegas war. Ja, mehr bräuchte ich dazu jetzt, glaube ich, gar nicht groß sagen. Er wurde halt freigesprochen. Überrascht mich jetzt nicht groß, bin ich ehrlich.
Na, die Ethikkommission hat gesagt, passt schon. Und ja, komm, passt auch für mich. Ist okay für mich. Ist okay für mich, soll er bleiben. Warum nicht?
Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Aber fandst du das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Lewis Hamilton wurde ja gefragt, ob der FIA-Präsident sein Vertrauen jetzt noch hätte, nachdem dieses ganze Drama jetzt wieder hochgekommen ist. Und dann hat Lewis Hamilton wohl nur geantwortet, er hatte noch nie mein Vertrauen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Also,
Okay.
fand ich auch interessant. Es hat mir so ein bisschen Flashbacks irgendwie zu 21 mit Michael Masi gegeben.
Das finde ich gut. Kommt ein bisschen Spice auch da rein.
Ja,
Das
muss auch
gefällt
mal
mir.
sein. Muss auch mal sein. So, dann für mich der unsympathischste Team-Principal im gesamten Grid
Ja,
hat
weil Horner hat
verlängert.
sich in den letzten Wochen natürlich sehr sympathisch gemacht.
Ja,
Hast du recht.
oh, da hast du wirklich einen validen Punkt, dass Horner natürlich sich
Ich
auch
würde
ordentlich
mittlerweile
runtergespielt hat.
Horner sogar ein bisschen unsympathischer finden als den unseren nächsten Kandidaten hier.
Boah, ja, ich pack's auf ein Level. Das Ding ist, ich finde Zac Brown schon echt unsympathisch. Ich
Ja,
weiß
aber du
nicht,
kannst
also ich
ja
kann mich mit
un.
Brown irgendwie gar nicht anfreunden. Also.
Aber ja, du kannst ja so unsympathisch sein, wie du willst, aber solange du keine Frauen belästigst, ist das schon mal ein Pluspunkt, finde ich.
Wir wissen nicht, ob das der Fall war.
Ja, natürlich, ist nicht passiert, hast du recht. Klar.
Oh,
Aber ich finde, das ist ein Pluspunkt, den Zac
ja.
Brown hat. Das hat er nicht gemacht.
Oder ist es noch nicht
Das
ans Licht
Glück.
gekommen?
Oder so. Ich gehe einfach mal. Ich glaube an das Gute im Menschen. Zac Brown hat es nicht gemacht. Also, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, den er bei mir gegenüber Christian Horner hat.
Ja, das gebe ich dir, das gebe ich dir. Aber trotzdem finde ich Zac Brown irgendwie nicht so wirklich sympathisch. Nichtsdestotrotz, ob wir ihn sympathisch finden oder nicht, der Mann hat seinen Vertrag bei McLaren bis 2030 verlängert. Das heißt, wir werden noch ein, zweimal darüber sprechen können,
Ja,
Perke.
das freut mich doch. Das ist aber auch eine Ansage bis 2030. Sind
Ja, das
sechs
ist
Jahre.
ordentlich.
Das ist eine Ansage, dass man ihm voll und ganz vertraut. Also logisch, McLaren ist wieder auf dem Aufschwung. Die haben ein gutes Auto. Warum nicht dem Teamchef vertrauen? Oder dem Teammanager vertrauen? Das ist ja nicht der offizielle Teamchef. Ja, passt.
Ja, er, was
Passt
ist er? Ist er
jetzt.
der CEO? Weil Team Principal ist doch Andrea Stella, ne?
Andrea Stella, richtig.
Ja, genau. Wusste ich doch, dass ich da noch irgendwas gesehen hatte. Na, ich find's interessant. Vor allem 2030, du hast gesagt, ist ein fettes Statement. Gerade auch, wenn man bedenkt jetzt, was man so aus Drive to Survive gesehen hatte. Wäre jetzt dieser McLaren-Aufschwung jetzt mal nicht endlich gekommen und bei allem Respekt, der Mann hat immer noch einen ordentlichen Weg zu gehen mit McLaren, bis da wirklich von einem, von einem erfolgreichen Aufschwung die Rede sein kann. Auch was Rennsiege und Championships angeht. Ich glaube, wäre das jetzt nicht passiert, so wie letzte Saison, dass er dann wirklich angefangen hätte, um Podien halt mitzufahren und jetzt auch Lando Norris und Oscar Piastri wieder vorne weiter mitfahren. Ich weiß nicht, ob er nochmal verlängert worden wäre. Weiß ich nicht.
Glaube ich nicht, aber das zeigt ja wieder, was für wie formabhängig oder wie tagesgeschäftbasiert Formel 1 auch ist. Wenn es gerade gut läuft, wirst du absolut abgefeiert und du bist der Geilste überhaupt. Wenn es gerade nicht gut läuft, bist du der Erste, der fliegt. Also das ist auf der Position halt so. Es ist ein sehr launisches Geschäft, was das angeht. Und da McLaren ist gerade gut, das heißt, komm, wir geben dir einfach einen Vertrag. Startet McLaren nächstes Jahr gar nicht gut, dann schmeißen die den auch raus, auch wenn er noch 5 Jahre Vertrag hat. Das interessiert ihn dann gar nicht.
Also vermutlich nicht.
Verträge
vermutlich
heißen gar nicht. Nichts mehr, wissen wir doch auch mittlerweile. Verträge heißen gar nichts.
In der Formel 1 ist das immer sehr weit gefasst, ja. Obwohl man auch dazu sagen muss, auch im Fußball sind Verträge teilweise inzwischen sehr weit gefasst. Aber
ja, wir wollen nicht Sport, im Fußball abschweifen. Im Sport sind Verträge gar nichts mehr wert.
Ja, ist es. Naja, gut. Wo wir aber gerade bei McLaren und Zac Brown waren, gehen wir noch zu dem anderen McLaren-Typen über. Der Typ heißt Lando Norris und
McLaren-Typ.
Ja, Mann, ich habe irgendwie eine gute Überleitung
gesehen. Schöner Anmod für Lando Norris, der andere McLaren-Typ.
Der hat einen neuen Rekord aufgestellt, Perke, und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Rekord ist, den er haben wollte. Ich gehe mal jetzt eher nicht davon aus.
Nee, dadurch, dass er in Australien auf dem Podium stand, hat er jetzt die meisten Podien aller Zeiten in der Formel 1, ohne jemals gewonnen zu haben. Nämlich war es sein 14. Podium ohne Sieg. Und das ist ein weiterer Erfolg, der einem deutschen Fahrer weggenommen wurde. Es tut mir leid, Nick Heidfeld. Er hatte 13 Podium und hat nie gewonnen. Jetzt hat Lando Norris den Rekord. Wobei Nick Heidfeld häufiger Zweiter war als Lando Norris. Das muss man auch dazu sagen. Nick Heidfeld war der Bessere mit Podien ohne Sieg. Aber Lando Norris ist jetzt der neue Rekordhalter. Er hofft natürlich, dass es schnell vorbeigehen wird, dieser Rekord, oder dass er die Serie bricht. Aber ich sehe es nicht so schnell passieren.
Ja, vermutlich eher nicht. Ich habe ja auch, war es nicht einer meiner Hot Takes sogar für die Saison, dass Lando Norris kein einziges Rennen gewinnen wird? Ich glaube ja, ne?
Ich glaube,
das hatte ich gesagt.
Ich glaube, du hattest als Take, dass Piastri mehr gewinnt oder auf jeden Fall eins gewinnt und Norris nicht oder irgendwie sowas war bei dir.
Ich bleib dabei. Piastri ist gut gestartet in die Saison. Und ich weiß es auch irgendwie, ja, Norris auch, aber irgendwie, ich finde, Piastri gibt mir mehr Potenzial-Vibes als Norris inzwischen. Weil Norris ist ja jetzt auch schon ein Weilchen in der Formel 1. Und Piastri ist ja jetzt erst seine zweite Saison. Und ich finde, was Oscar bis jetzt zeigt, ist einfach beeindruckend. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir haben ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, dass Piastri für mich mindestens einmal Weltmeister wird. Und das weiß ich bei Lando Norris nicht, ob das passieren wird.
Ich sehe Norris auch immer noch als Future-Weltmeister. Aber Piastri natürlich auch. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, wer da bei den beiden wirklich mehr Potenzial hat. Das Ding ist, bei Norris haben wir jetzt halt auch schon mehr gesehen. Ihn haben wir halt mehrere Jahre schon gesehen. Wir wissen, wozu er imstande ist. Und wir wissen, Lando Norris wird auch nur noch besser. Lando Norris wird nicht mehr schlechter sein, als er jetzt ist. Er wird auch nur noch besser. Das gleiche gilt natürlich für Oscar Piastri. Und deswegen finde ich es unfassbar schwer zu sagen, wer wirklich in Zukunft der bessere Fahrer sein wird. Aktuell würde ich auch ganz leicht zu Oscar Piastri tendieren. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Lando Norris am Ende seiner Karriere mehr WM-Titel hat als Oscar Piastri.
Wenn überhaupt WM-Titel da sind, das ist halt immer noch die Frage. Aber ich meine, das werden wir in der nächsten Zeit dann wahrscheinlich sehen, wie sich das entwickelt. Und es wird natürlich auch sehr davon abhängen, was McLaren wirklich liefern kann den beiden Piloten. Also wenn das Auto nicht stimmt, dann wird da auch kein Weltmeistertitel entstehen, das wissen wir beide. Weil du brauchst halt nun mal ein gutes Auto, um Erfolg zu haben. Und damit wir auch weiterhin mit dem Podcast Erfolg haben können, könnt ihr natürlich auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Das würde uns sehr weiterhelfen und wir danken jedem, der uns hilft. Was, eine Überleitung, Perke, oder?
Das war crazy. Das war crazy. Wow.
Und als kleinen Bonus für Perke könnt ihr auch noch auf X oder Twitter vorbeischauen. @anacut.de. Lasst gerne ein Follow da. Da macht Perke den ganzen Content. Dann hat Perke auch immer wen, mit dem man schreiben kann. So, Perke, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, es geht um Liberty Media. Ich meine, wir haben auch im letzten Jahr viel über Liberty Media gesprochen. Und es gab ja auch viel Drama rund um Liberty Media mit dem ganzen Las Vegas Grand Prix. Übrigens sind da die Financial Stats rausgekommen, was das Event tatsächlich eingebracht hat. Das können wir von mir aus in die nächste Episode nochmal mit reinbringen. Muss ich mich nochmal ein bisschen belesen zu. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, ohne das Wissen tatsächlich zu haben.
Machen wir ja sonst nie, wa?
Machen wir sonst
irgendwas
nie,
sagen, richtig. Ohne das Wissen zu haben.
Naja, komm, wir versuchen schon immer möglichst faktengetreu alles rauszusuchen.
Wir versuchen es, klappt nicht immer, aber wir versuchen es.
Ja, na gut, aber da korrigieren wir es halt im schlimmsten Fall, wenn es halt
nicht stimmt. So vergesslich wie wir sind, würde mich nicht wundern, wenn wir hier schon im Laufe in der Geschichte von Anacut 50 Fake News verbreitet hätten, die einfach nicht stimmen und wir es nie korrigiert hätten. Das würde mich gar nicht wundern. Na, 50 ist ja hochgegriffen, ja.
Ich wollte gerade sagen, das würde ja heißen, dass wir gefühlt pro Episode mindestens eine Fake News verbreiten. Also
sagen wir 5. Sagen wir 3.
Damit kann ich mich anfreunden.
3 Fake News jemals verbreitet, die wir nie korrigiert haben, weil wir es einfach vergessen haben.
Ja, das kann sein. Aber das ist halt auch das Problem, was du eben mit Gerüchten hast, ne? Gerüchte sind halt eben nicht zuverlässig, da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen. So, egal, kommen wir zurück zu Liberty Media. Die haben nämlich richtig Bock, Geld auszugeben, um genau zu sein, wenn ich mich nicht irre, 4,4 Milliarden Dollar. Und zwar, um die MotoGP zu kaufen. Und das finde ich sehr interessant. A, weil ich absolut noch nie MotoGP geguckt habe.
Aber ist übrigens ein Skandal, dass du noch nie geguckt hast.
Aber meine Hoffnung dahinter ist, dass quasi Liberty Media mit dem Kauf von MotoGP F1 TV quasi erweitert und vielleicht so ein generelles Sporting-Hub-Streaming-Dienst zur Verfügung stellt, wo man F1 und MotoGP gucken kann. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil das wäre was, woran ich eventuell wirklich Interesse haben könnte.
Das natürlich auch heißen würde, dass es teurer wird.
Vermutlich, aber F1-TV-Preise sind sowieso sehr wild. Also du kannst theoretisch ein Abo abschließen für 120 Euro und dann in einem anderen Land mit einem VPN kannst du für 60 Euro im Jahr wieder ein Abo abschließen. Also F1-TV-Preise sind sowieso sehr, ja, interessant.
Naja, dann vielleicht bist du ja mal bei MotoGP drin. Ich werde es mir trotzdem nicht angucken.
Aber MotoGP läuft ja wieder auf Sky, ne?
Läuft wieder auf Sky, habe ich gesehen. Und hab's bewusst nicht angemacht irgendwie.
Also das heißt, du hast es gesehen, aber du hast es auch nicht gesehen. Das heißt, du hast die Nachricht gesehen, es ist auf Sky, aber es ist konsequent dann nicht angeguckt.
Ich hab's sogar ich war mal auf Sky, ich hab geguckt, was wird hier gerade übertragen, weil ich, Halleluja, weil ich gerade Lust hatte, irgendwas zu gucken. Ich hatte halt auf YouTube oder Twitch oder so gerade nichts zu gucken. Da habe ich gedacht, ja, was läuft denn auf Sky? Irgendwas wird ja schon laufen. Keine Ahnung, irgendein Bundesliga-Klassiker läuft ja immer oder so. Da sehe ich MotoGP, dachte mir, nee, komm, mir ist langweilig.
Könnte interessant sein. Könnte weiterbildend sein für Undercut? Nee, lass mal lieber.
Könnte es. Ich habe ja früher auch gern MotoGP geguckt, als es damals auf Sport 1 lief. Ich habe es ja wirklich, jedes Rennen habe ich geguckt. Ich war MotoGP-Ultra. Ich habe MotoGP geguckt, bevor ich Formel 1 geguckt habe.
Aber ja, das ist crazy. Das ist crazy.
Irgendwie, wenn ich MotoGP höre, holt mich das gerade einfach nicht ab. Ich hatte damals sogar auf der PlayStation 3 die MotoGP-Spiele. Jedes Jahr habe ich mir das neue geholt. Ich habe es gefeiert. Aber das holt mich einfach gar nicht mehr ab, glaube ich.
Naja, mal gucken. Vielleicht irgendwann ja wieder. Auf jeden Fall F2 und F3 kommen wir ja langsam rein, weil das ist tatsächlich sehr spannend. Und
naja, in Japan würde ich es auch mal wieder in Klammern setzen, wenn die da fahren. Das weiß ich, habe ich gerade gar nicht im Kopf, weil zu den Uhrzeiten stehe ich nicht auf.
So. Du kannst es auch rewatchen, ne? Also,
ich habe kein F1 TV.
Ich kann dir auch einfach den Login Access geben dafür. Und lass mich raten, das ist dir jetzt wieder den Aufwand nicht wert.
Dann
die zwei Buttons da zu drücken zum Einloggen.
Dann habe ich ja keine Ausrede, das nicht anzugucken. Dann habe ich ja keine Ausrede. Ich brauche ja die Ausrede, warum ich das nicht geguckt habe. Warum ich mir nur die Highlights angucken konnte, leider.
Oh Mann. Naja, Highlights ist ja immerhin besser als gar nichts, ne? Ist ja immer besser als gar nichts. Na gut, Perke, ich würde sagen, das concludet dann unsere Episode für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Es hilft uns wirklich weiter. Ansonsten hören wir uns eventuell, das steht noch in den Sternen, am Montag wieder. Das müssen wir noch klären, Perke, ob das passt mit der nachgeholten Undercut Unleashed-Folge, sage ich mal.
Es ist ja Ostern, wa?
Ist ja Ostern. Also das müssen wir gucken, ob das klappt. Ansonsten, wenn das auch nicht klappen sollte, sehen wir uns spätestens zur Pre-Weekend-Show für Japan wieder. Die ist am Donnerstag. Das wird definitiv klappen. Genau. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Frohe Ostern, an alle. Ja. Genau. Und wir hören uns bis dahin. Haut rein. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.